Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Ich habe es ja schon angekündigt und jetzt ist es soweit. Es beginnt jetzt eine Serie von Podcast-Folgen mit literaturwissenschaftlichen Inhalten. Denn am Montag hat ja mein Seminar begonnen, Einführung in das Studium der neueren deutschen Literaturwissenschaft an der Uni Hamburg. Und die Podcast-Folgen werden dieses Seminar ergänzen, das ja digital stattfindet aufgrund der Corona-Situation hier bei uns. Und genau, deswegen werden jetzt also eine Reihe von literaturwissenschaftlichen Themen hier abgehandelt, die aber immer im Zeichen auch der Digital Humanities stehen. Also wir werden immer auch den Blick über den Tellerrand wagen und mal schauen, wie sieht das eigentlich aus? Wie sind eigentlich die informatischen Perspektiven auf ein Thema und wie kann man das Ganze angemessen kombinieren? Los geht's mit dem Textbegriff. Also heute wollen wir ein bisschen überlegen, was ist eigentlich Text und was kann man unter Text verstehen? Texte sind für uns Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen ja ungeheuer wichtig. Wir nutzen Texte in unserer täglichen Arbeit, wir lieben Texte, wir reden über Texte. Aber wenn man sich mal genau damit beschäftigt, fragt man sich schon, wissen wir eigentlich genau, was Text eigentlich ist? Also klar, jeder von uns hat so ein Alltagsverständnis davon, was gemeint ist, wenn jemand über Text spricht, aber reicht dieses Alltagsverständnis eigentlich aus, wenn wir uns als Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen mit Text beschäftigen? Wer diesen Podcast schon länger hört oder vielleicht auch den Blog auf lebelieberliterarisch.de ab und zu mal liest, der weiß, dass am Anfang meiner Folgen und Artikel eigentlich immer die Frage steht, was ist eigentlich gemeint mit dem Thema, über das ich heute spreche? Und so steht natürlich auch hier jetzt am Anfang erstmal die Frage, was ist Text? Aber heute ist es trotzdem ein bisschen anders, weil wir normalerweise ja über Themen sprechen, die ich in einer ganz bestimmten Art und Weise verwende. Da geht es mir gar nicht darum, genau etwas zu definieren, was irgendwie allgemeingültig ist, sondern ich möchte nur einmal kurz sagen, in welchem Zusammenhang steht das Thema, über das ich heute rede und wie verwende ich jetzt hier und heute den Begriff. Das ist heute etwas anders, denn heute möchte ich mich mal mit dem Definieren an sich beschäftigen. Also wirklich mal gucken, kann man so etwas wie eine generische Textdefinition finden? Und in der Vorbereitung für das Seminar habe ich mir natürlich unterschiedliche Perspektiven angeschaut. Und da findet man dann, wenn man jetzt sich so auf die Literatur- und Kulturwissenschaften erstmal beschränkt, so Definitionen wie: Text ist ein sprachliches System, eine Abfolge von Sätzen, die strukturiert sind. Das wäre so eine eher linguistische, vielleicht sogar auch ein bisschen historisch-linguistische Perspektive, also vielleicht gar nicht mehr unbedingt das, was man heutzutage in der Linguistik als Definition annimmt, sondern etwas, was eben ja eine historische Version ist, einer Textdefinition. Dann gibt es noch andere Definitionen, die so lauten oder so ähnlich: Ein fixierter Text ist ein Schriftgebäude, das über den eigenen Entstehungskontext hinausgeht und in dem man wunderbar fiktive Welten entwerfen kann. Also ich fasse jetzt natürlich stark zusammen und versuche so ein bisschen die allgemeinen Perspektiven anzunehmen. Also hier so ein bisschen eine literaturwissenschaftliche Perspektive, die vor allen Dingen einen Fokus darauf setzt, dass man fiktive Welten entwerfen kann in einem Text. Also sehr, sehr literaturwissenschaftlich schon, denn das ist es natürlich, was unser Fach eigentlich interessiert, nämlich die Texte, in denen fiktive Welten entworfen werden sollen. Dann gibt es noch andere Definitionen. Eine Definition zum Beispiel lautet: Text, das ist alles, was man lesen kann, also nicht nur Sprachliches, sondern auch Bilder, Töne, Landschaften, halt einfach alles. Und auch hier wieder natürlich gebe ich diese Definition in eigenen Worten wieder und fasse sie zusammen. Das geht so ein bisschen auf das Welt als Textparadigma zurück, das wiederum auf Clifford Geertz zurückgeht, der in seiner dichten Beschreibung diese Idee hervorgebracht hat, dass Text eigentlich all das ist, was gelesen werden kann. Und ich habe es jetzt schon mehrfach betont, das sind natürlich stark zusammengefasste Ansätze und es sind auch nur Ansätze aus dem Bereich der Literatur und Kulturwissenschaften. Daneben gibt es zum Glück bereits auch schon so systematische Aufarbeitungen, die eigentlich gucken, welche unterschiedlichen Textverständnisse es gibt, wie man die ordnen kann, wie man die zu bestimmten Kategorien auch zusammenfassen kann und auch so ein bisschen einen Blick darauf wirft, wo kommen diese Textverständnisse eigentlich her und was kann man eigentlich damit anfangen. Also so gibt es ja zum Beispiel den pluralistischen Textbegriff als Rat von Patrick Sahle, der uns einen Eindruck davon vermittelt, dass eigentlich auch auf unterschiedlichen Ebenen Text betrachtet werden kann. Also so auf der Inhaltsebene zum Beispiel oder auf der Ebene des Dokuments oder auf der Ebene des sprachlichen Ausdrucks. Also nicht nur von unterschiedlichen Perspektiven kommt, sondern eben auch unterschiedliche Ebenen des gesamten Textes oder des gesamten Textbegriffs betrachtend. Okay, es gibt also sehr, sehr viele unterschiedliche Textdefinitionen. Und wenn wir uns die alle mal so nach und nach anschauen, dann kommen wir am Ende erstmal zu der Einsicht, dass es so eine eindeutige, allgemeingültige Definition, die dann auch noch kurz, knapp und einprägsam ist, eigentlich nicht gibt, also für den Textbegriff. Das war ja unser Startpunkt zu sagen, gibt es eigentlich sowas wie eine Textdefinition, die allgemeingültig ist, also die man immer zur Hand nehmen kann und immer anwenden kann. Und wenn wir jetzt also diese Frage, was ist Text, gar nicht so einfach beantworten können, dann kann es ja auch sein, dass wir die Frage falsch gestellt haben. Und darum möchte ich jetzt noch mal eine andere Frage aufwerfen. Also jetzt nicht mehr, was ist Text, sondern wie funktioniert Text? Und da kommt man relativ schnell auch wieder dahin zu sagen, okay, da fallen mir eine Menge Sachen ein. Zum Beispiel, ein Text kann etwas aussagen, ein Text kann etwas dokumentieren. Ein Text kann Emotionen hervorrufen, ein Text kann etwas beschreiben, er kann etwas kritisieren, es kann eine fiktive Welt dargestellt werden, das hatten wir auch schon in der literaturwissenschaftlichen Textdefinition, es kann was festgestellt werden und es können mit Texten auch Fakten geschaffen werden, also zum Beispiel mit gerichtlichen Urteilen, die dann ein bestimmtes Faktum als solches festlegen und zum Beispiel einen Verurteilten überhaupt erst zu einem Verurteilten machen. Und das sind jetzt auch wieder nur so ein paar Funktionen von Text, die mir gerade so in den Sinn gekommen sind. Und teilweise sind das auch welche, die die Studierenden meines Seminars in unserer Chat-Diskussion aufgebracht haben. Aber auch hier gibt es zum Glück schon Systematisierungen, die uns Kategorien in die Hand geben, die ein bisschen weiter gefasst sind und die dann jeweils mehrere von diesen Einzelfunktionen in sich aufnehmen können. Und da gibt es jetzt zum Beispiel das Funktionsmodell von Brinker, das 5 Grundfunktionen von Text umfasst. Das ist die Informationsfunktion, die Appellfunktion, die Obligationsfunktion, die Kontaktfunktion und die Deklarationsfunktion. Und da sehen wir halt auch gleich schon, da passt jetzt schon vieles von dem rein, was uns an Texten eigentlich so alltäglich umgibt. Also wenn wir jetzt mal schauen, was haben wir eigentlich für Texte so in unserem Alltag, dann können wir die ziemlich gut da einsortieren. Also Textnachrichten zum Beispiel, da haben wir vielleicht primär die Kontaktfunktion. Werbetexte haben vielleicht eher eine Appellfunktion. Verträge haben eine Obligationsfunktion, also da muss man sich dann auch dran halten. Gerichtliches Urteil, das hatte ich ja vorhin schon als Beispiel, das hat eine Deklarationsfunktion, also das macht etwas zur Wirklichkeit, zum Faktum. Und so Nachrichtentexte oder Artikel in Zeitschriften, die haben vielleicht hauptsächlich eine Informationsfunktion. Aber natürlich ist es auch hier so, dass diese 5 Boxen uns wieder nicht reichen, um alle Textsorten, die es gibt, da einzuordnen. Und dann kommen wir natürlich als Literaturwissenschaftler sofort wieder mit der Frage um die Ecke, was ist denn nun eigentlich mit literarischen Texten? Und überhaupt, was ist, wenn ich unter Texten eigentlich nicht nur das verstehe, was jetzt von diesen Beispielen abgedeckt wird, sondern eben auch sowas wie ein Rapsfeld. Oder wenn wir jetzt nochmal zu Clifford Geertz zurückgehen, in seiner dichten Beschreibung, da nimmt er sich einen Hahnenkampf in Bali vor und sagt, das ist eigentlich auch ein Text, weil ich das eben lesen kann, weil ich das als kulturelles Zeichen sehe und deute. Und das ist genau das Gleiche, was ich mache, wenn ich einen Roman lese. Und schon sind wir wieder an dem Punkt angelangt, an dem wir uns sagen, nee, ich komme hier nicht weiter, auch bei den Funktionen. Ich brauche eigentlich erstmal eine Definition. Ich muss erstmal schauen, wie verstehe ich Text überhaupt, um dann weiter gucken zu können, okay, und wenn ich jetzt dieses Textverständnis habe, Welche Funktionen kann dann der Text einnehmen? Und das Schöne an diesem Kreis, den wir hier ja eigentlich gemacht haben, also von dieser allgemeinen Textdefinition oder vielmehr von der Frage nach einem allgemeinen Textbegriff, dann zu den einzelnen Teilfunktionen und dann auch wiederum zu den einzelnen Textsorten, weil wir geguckt haben, okay, welche Textsorte hat dann welche Funktion? Und dann kommen wir halt eigentlich wieder zurück zu der Frage, nee, eigentlich muss ich erstmal wissen, was überhaupt Text ist. So bekommen wir dann also von der Betrachtung des Ganzen oder eines groben Allgemeinbildes zu den einzelnen Teilen und wieder zurück. Und das Schöne dabei ist, dass wir auf dem Weg schon ein paar Erkenntnisse über Text gesammelt haben. Also wir wissen jetzt zum Beispiel, dass Texte unterschiedliche Funktionen erfüllen können. Und wir wissen, dass es unterschiedliche Arten von Text gibt. Und immerhin kann man damit eben schon mal quasi die nächste Runde fahren auf diesem hermeneutischen Zirkel. Also das ist der hermeneutische Zirkel, der eben vom Ganzen ins Teil, in die Teilbetrachtung geht und letztendlich auch wieder zurück. Und dann geht's halt auf in so eine potenziell endlose Rutschpartie, die uns immer wieder durch diese Kreise durchführt. Und auf jedem Durchgang finden wir ein paar mehr von diesen kleinen Erkenntnissen. Und so nähern wir uns vielleicht unserer Ursprungsfrage am Ende tatsächlich an. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn man dann so ein paar Runden gedreht hat und sich immer mehr Textverständnisse angeguckt hat, immer mehr Definitionen, immer mehr Betrachtung der Funktionen von Text, der Textsorten, dann hat man schon manchmal das Bedürfnis, da auch mal auszubrechen. Und das ist auch ein legitimes Bedürfnis und auch ein gutes Bedürfnis. Und wenn das soweit ist, ist es eigentlich immer gewinnbringend, sich mal anzuschauen, okay, wie gehen denn eigentlich andere Disziplinen damit um? Also wenn die sich jetzt mit ähnlichen Themen beschäftigen, welche Perspektive nehmen die ein, welche Definitionen finden die? Und für mich als digitale Geisteswissenschaftlerin ist es in solchen Situationen eigentlich immer das Naheliegendste, mal zu gucken, wie eigentlich Computer mit dem jeweiligen Thema umgehen, also in diesem Fall mit Text. Denn es ist ja so, dass schon Sokrates erkannt hat in seinen Dialogen, dass es manchmal hilft, so ein bewusstes Nichtwissen herbeizuführen, um die Dinge etwas klarer zu betrachten. Und ich finde, der Computer ist eigentlich dafür ideal, weil ein untrainierter Computer eigentlich erstmal gar nichts kann. Also der weiß ja von sich aus gar nichts und dem muss man eigentlich erstmal alles beibringen. Und dieser Prozess des Beibringens kann uns schon relativ viel darüber sagen, was wir eigentlich genau dem Computer beibringen wollen. Also wenn wir ihm beibringen wollen, einen Text zu lesen zum Beispiel, dann lernen wir in diesem Prozess, was eigentlich Textlesen bedeuten kann. Und wenn man jetzt auch hier mal so ganz allgemein ansetzt und vielleicht auch so ein bisschen von dem kommt, was wir ja schon betrachtet haben, dann könnte man sagen, Text ist eigentlich all das, was ein Computer lesen kann. Also dann gehen wir so ein bisschen von diesem Giertschen Ansatz aus, dass er sagt, also Clifford Geertz hat ja gesagt, eigentlich ist alles Text, was gelesen werden kann. Und wenn man jetzt das auf den Computer münzt, kann man sagen, Text ist das, was ein Computer lesen kann. Und dann würde aber hier eine Menge von dem rausfallen, was Geertz eigentlich als menschlich lesbar ja beschreibt. Also zum Beispiel so ein Hahnkampf könnte ein Computer natürlich nicht lesen. Und alles, was also nicht computerlesbar ist oder nicht als computerlesbar bezeichnet wird, würde dann eben wegfallen. Also Bilder zum Beispiel. Aber, gibt's natürlich auch wieder ein Aber, jetzt ist es zwar so, dass Bilder noch nicht so wirklich computerlesbar sind oder nicht unter eine engere Definition dieses Begriffes computerlesbar kommen. Aber es ist ja so, dass bildabgleichende Verfahren schon immer besser werden und dass eigentlich gerade da so ein Lernprozess im Gange ist, so dass Computer gerade dabei sind, Bilder besser lesen zu lernen. Und dazu kommt dann auch noch die Tatsache, dass eben selbst bei jetzt schon computerlesbarem Text häufig zwei Ebenen von Text eigentlich eine Rolle spielen. Und das ist einmal der Text, den wir sehen auf dem Bildschirm, also im Frontend letztendlich. Und auf der anderen Seite ist es aber auch der Text, der ja im gleichen Dokument auch festgeschrieben ist, der dem Computer sagt, wie er diesen Text auf dem Bildschirm eigentlich darstellen soll. Also zum Beispiel der HTML-Text, der dahinter steht. Es gibt ja ein Textgerüst quasi aus HTML-Begriffen, die dem Computer sagen, hier dieser Teil muss fett dargestellt werden oder hier muss ein Absatz sein. Und beide Texte sind eigentlich, das habe ich auch schon erwähnt, grundsätzlich im selben Dokument festgehalten, aber sie kommunizieren natürlich auf unterschiedliche Weise, beziehungsweise hier auch schlicht und einfach mit unterschiedlichen Lesern. Also dieser HTML-Text, dieser Code, ist dafür gedacht, mit dem Computer zu kommunizieren, ihm zu sagen, stelle das so und so dar, nämlich zum Beispiel fett. Und der andere Text, das, was auf dem Bildschirm erscheint, der ist natürlich dazu gedacht, dass der Mensch, der vor dem Computer sitzt, diesen Text liest. Also hier haben wir auch noch zwei unterschiedliche Adressaten. Und als ich mich vor kurzem mal mit Kollegen aus dem Bereich der digitalen Geisteswissenschaften darüber ausgetauscht habe, da hat mich einer auf ein Buch aufmerksam gemacht, in dem eine schöne Passage steht, die ich hier mal vorlese, ein englisches Buch, deswegen ist die Passage auch auf Englisch und die lautet: Code is a peculiar kind of text written, maintained and modified by programmers to make a machine operate. It is a text nonetheless, with many of the properties of more familiar documents. Code is not purely abstract and mathematical. It has significant social, political and aesthetic dimensions. The way in which code connects to culture, affecting it and being influenced by it, can be traced by examining the specifics of programs by reading the code itself attentively. Also da steht einmal nochmal kurz zusammengefasst: Code ist eine spezielle Form von Text, die geschrieben wurde von Programmierern, um den Computer dazu zu bringen, verschiedene Operationen auszuführen. Aber es ist trotzdem ein Text, der ähnliche Züge hat wie Texte, die uns vielleicht familiärer sind, die wir vielleicht eher als Alltagstexte beschreiben können. Und jetzt wird es für mich so richtig interessant, weil hier nämlich auch steht, Code ist nicht abstrakt und mathematisch, sondern hat soziale, politische und ästhetische Dimensionen. Und die Art und Weise, wie Code sich mit Kultur verbindet und Kultur auch tatsächlich mit beeinflusst und eben auch von der Kultur beeinflusst wird, die kann man wiederum nachvollziehen, wenn man diesen Code aufmerksam liest. Und das finde ich mega spannend, weil mir das zeigt, dass die Betrachtung von Code als ja einer sehr, sehr spezifischen Textform, auch übrigens eine Textform, die uns als Usern, also als Nicht-Programmierern, ja meistens auch total verborgen bleibt. Also das ist ja eine Textform, die die meisten von uns gar nicht so richtig als solche wahrnehmen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich damit genau beschäftigt, dann kommt man zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen wie im literaturwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Bereich. Also wenn wir als Literaturwissenschaftlerin Text betrachten, dann machen wir eigentlich was Ähnliches wie Programmierer, wenn sie fremder Leute Code lesen, also wenn sie Code lesen, der von anderen geschrieben wurde. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt mal ein bisschen weiterspinnen und uns vorstellen, dass wir jetzt mal einen solchen Code lesen und analysieren, dann können wir auch da sagen, okay, es gibt hier eine primäre Funktion und das ist eine Kommunikationsfunktion und zwar zwischen dem Menschen, der vor dem Computer sitzt und dem Computer selbst, also eine Mensch-Computer- oder Mensch-Maschine Kommunikation letztendlich. Aber dann kann man eben auch in diesem Text den Kontext nachvollziehen oder auch an bestimmten Merkmalen des Textes festmachen, also auch so die soziale Verankerung, die politische und die kulturelle Dimension, die zur Entstehung dieses Textes, dieses Codes geführt haben. Also das Lesen dieses spezifischen Textes, dieses Codes, durch den Menschen führt eigentlich genauso zu dem, was wir als Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen so als unser Kerngeschäft beschreiben. Und das ist Interpretation. Und die liegt natürlich zum Teil auch jenseits des Textes. Und das ist genau das gleiche Verfahren letztendlich, das wir auch durchgehen, wenn wir einen Roman lesen. Also wir können einen Code auf ähnliche Weise interpretieren wie ein Roman. Also zum Beispiel im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte des Textes. oder im Hinblick auf die Verwendungsweise. Oder wir können uns die kulturelle Dimension des Schreibens, den Kontext letztendlich anschauen. Also natürlich ist es klar, dass wir hier zwei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Textkategorien betrachten, aber das Verfahren kann ganz ähnlich auf beide Texte angewendet werden. Und diese Erkenntnis, das mag auch nur eine kleine Teilerkenntnis sein, aber die ist für mich als digitale Geisteswissenschaftlerin auch besonders interessant, weil wir eigentlich permanent uns Methoden hernehmen aus dem technischen Bereich, also digitale Methoden, und die dann auf unsere Gegenstände anwenden und dann sagen, okay, ich nehme jetzt ein bestimmtes Computerprogramm und mit Hilfe dieses Computerprogramms schaue ich mir meinen literarischen Text an und dann nutze ich mal eine Methode aus einer vielleicht verwandten, aber doch fremden Disziplin für meinen eigenen Gegenstand. Und hier bei der Betrachtung dieser Textdefinition und auch dieses Definitionsschnipsels ja letztendlich für Code, da fällt mir eben auf, das funktioniert auch andersrum. Also diese eigentlich eher geisteswissenschaftliche Methode der Interpretation, die funktioniert auch für Texte, die in ganz anderen Zusammenhängen stehen und die für ganz andere Disziplinen und manchmal eben auch sehr praktische Anwendungen wichtig sind. Und da haben wir dann auch so einen Hinweis darauf, dass wir doch nicht nur einseitig relevant sind, sondern dass wir so gegenseitig relevant sind. Also dass der Austausch zwischen Disziplinen eben beidseitig funktioniert, dass man sich gegenseitig da voranbringen kann und dass wir da eben auch eine gemeinsame Perspektive ausbilden können. Okay, aber bevor wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste und ins Millionenste kommen und ich aus dem Schwärmen nicht mehr wieder heraus, wie schön man interdisziplinär arbeiten kann, möchte ich jetzt das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also nochmal zurück zu der Frage, warum beschäftigen wir uns überhaupt damit, bestimmte Begriffe zu definieren, so wie wir uns heute den Textbegriff angeguckt haben. Denn es ist so, diese kleinteilige Beschäftigung mit Definitionen, die kann einen ganz schön nerven, weil man kommt eben von der einen Definition in die nächste und irgendwann weiß man gar nicht mehr so richtig, ob da nicht irgendwie so ein Anything-Goes-Effekt ist, also dass man es einfach irgendwie definieren könnte. Aber so ist es eben nicht. Denn je länger wir in unserem hermeneutischen Zirkel unsere Loopings fahren, desto tiefer dringen wir eigentlich auch in das Verständnis unserer Begriffe ein und desto genauer wird auch unsere Vorstellung davon, was der Begriff, mit dem wir uns gerade beschäftigen, eigentlich nicht ist. Also wir kommen häufig dann eben auch von der Frage, jetzt an unserem Beispiel nochmal festgemacht, was ist Text, zu der Frage, was ist Text denn eigentlich nicht, also zu so einer Abgrenzungsfrage. Und wenn wir dann auch noch das wagen, wie wir das auch hier jetzt in dieser Folge gemacht haben, mal rechts und links zu gucken, was andere eigentlich so machen und was andere Perspektiven eigentlich so hinzufügen können zu unserer Beschäftigung, dann kann es eben auch richtig, richtig spannend werden. Denn manchmal kommt man aus unterschiedlichen Richtungen, aber eben zu ganz ähnlichen Schlüssen. Oder man kommt aus unterschiedlichen Richtungen und kommt dann auch zu ganz unterschiedlichen Schlüssen. Aber am Ende ist man sich eben so ein bisschen mehr bewusst darüber, wie eigentlich die eigene Perspektive ist, weil man sie eben gegenüber der anderen dann auch ein Stück weit abgrenzen kann. Und wichtig ist dabei eben auch, dass das eigene Interesse geschärft wird. Also, dass man auf diesem Weg auch nicht vergisst, sich zu fragen, was interessiert mich denn daran? Was ist es denn eigentlich, was ich genau in den Blick nehmen möchte und wo ich weiter forschen möchte? Das war es erstmal für heute von mir. Wie immer gilt natürlich, hinterlass mir gerne einen Kommentar, am besten auf meinem Blog beim Artikel zur Folge, also auf lebelieberliterarisch.de. Den genauen Link findest du auch nochmal in den Shownotes, also genau zu dem Artikel, der zu dieser Folge gehört. Ich bin sehr gespannt, was deine Meinung zum Thema ist, ob du vielleicht noch eine andere Perspektive auf den Textbegriff hast. Und nächste Woche wird es hier dann seminarbegleitend auch wieder weitergehen mit einem literaturwissenschaftlichen Thema. Ich bin schon jetzt gespannt darauf und freue mich auch drauf. Bis dann!